Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Margarete Wohlan. Gestern war Internationaler Frauentag, den es übrigens seit 1910 gibt und der seitdem jedes Jahr weltweit begangen wird. So auch am 8. März 1958 in der DDR. Und aus diesem Jahr habe ich in unseren Archiven auch eine Sendung der Frauenfunkredaktion von Radio DDR gefunden. Was die Reporterinnen dort 13 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erzählen, klingt gar nicht rückständig. So sind zum Beispiel im Dorf Bugewitz in der Nähe von Anklam alle wichtigen Positionen von Frauen besetzt. Und Dessau wird von einer Oberbürgermeisterin geleitet. Und die ist eine ehemalige Umsiedlerin aus Ostpreußen. Aber es weht auch etwas historischer Wind durch die Sendung. So erzählt Elisabeth Luft, die Nichte von Clara Zetkin, über die bewegte Zeit mit ihrer Tante, die übrigens auch Initiatorin des Internationalen Frauentags ist. Der Titel der Sendung ist ein Zitat von ihr: Ich will dort kämpfen, wo das Leben ist. Und nun geht's los mit etwas Knistern und Rauschen.
Radio DDR, Sender Leipzig.
Kämpfen, wo das Leben ist. Eine Sendung des Frauenfunks zum Internationalen Frauentag 1958. Unser Gruß gilt heute den Millionen Frauen in aller Welt, die mit uns über Kontinente und Meere hinweg verbunden sind, im Kampf um den Frieden und eine glückliche Zukunft der Kinder. Wir grüßen all jene Frauen, die das Joch des Kapitals von sich warfen, die Frauen des Sozialismus von Moskau bis Peking und Hanoi. Aber wir gedenken auch des leidvollen Heldentums all jener Frauen der kapitalistischen und kolonialen Länder, die noch die Fesseln der Demütigung, der Erniedrigung und der menschlichen Missachtung tragen müssen. Und nicht zuletzt gilt unser herzlicher Gruß all den tüchtigen, selbstbewussten Frauen unserer Republik, die das Vermächtnis Clara Zetkins, der großen Sozialistin und Friedenskämpferin, in feste Hände nahmen, um es zu erfüllen. Einige dieser Frauen sollen Sie heute stellvertretend für viele Unbekannte und Ungenannte kennenlernen.
Also wenn du was zum Frauentag suchst, dann fahr doch mal nach Bugewitz, sagte der Direktor der Maschinentraktorenstation Ducherow zu mir. Gibt's denn da was Besonderes, frage ich. Worauf er mit gewichtiger Miene erklärte, Bugewitz ist das Dorf, das von den Frauen regiert wird. Nun ist es allerdings leichter, den Weg nach Bugewitz auf der Landkarte zu zeigen, als ihn in Natura zu befahren, denn dichtes Gestrüpp, kopfgroße Feldsteine und knietiefe Schlaglöcher lassen diesen Landweg zu einer Zerreißprüfung für Menschen und Material werden. Umso wohltuender wirkt dann aber der Kontrast zu den sauberen Gehwegen und gepflegten Vorgärten im Dorf selbst. Ich ging in das Gemeindebüro. Nun muss ich einflechten, dass ich an die 100 solcher Räume kenne. Aber bei diesem, also da war irgendetwas anders. Dieses Zimmer beherrschten nicht die Aktenschränke, Schreibtische oder die förmlich nach Schreibkram stinkenden, zimmerhohen Regale mit den Grundbuchregistern. Nein, hier standen zwar auch alle diese notwendigen Büromöbel, aber sie wurden doch überstrahlt von einer anheimelnden fraulichen Sauberkeit, von dem freundlichen Eindruck der Blumen, Grünpflanzen und der geschmackvollen Tischdecken. Hier war es gemütlich. Und eigenartig, die Bauern, die in das Zimmer der Bürgermeisterin kommen, die stehen so fix nicht wieder auf. Sie klönen ausgiebig über dies und das, bis sie sich alles von der Leber geredet haben. Mir scheint fast, dass das ein Trick der Bürgermeisterin ist, um einen guten Kontakt mit den Einwohnern zu halten. Aber ich weiß, dass Anneliese Bartelt die Verbindung mit den Bäuerinnen und Bauern des Dorfes nach 12-jähriger erfolgreicher Tätigkeit in ihrer Gemeinde nicht auf solche Art zu fördern braucht. Das muss ich vielleicht beweisen. Ich will es tun, indem ich einiges über die Arbeit und Pläne der regierenden Frauen und Männer von Bugewitz sage. Ja, richtig, regierende Frauen. Ich bin Ihnen ja noch die Erklärung schuldig, wie Bugewitz zu seinem seltenen Beinamen kommt. Dieses Dorf im Norden unserer Republik wird wirklich von Frauen regiert. Da gibt es neben der Bürgermeisterin die Gemeindesekretärin Beuge, die Post liegt in den Händen von Elisabeth Gierke, die bäuerliche Handelsgenossenschaft leitet Walli Klügel, Parteisekretär des Dorfes ist eine Frau, Abgeordnete im Kreistag ist Frieda Menzel, die Brautpaare stehen vor einer Frau, vom DFD und vom Konsum brauche ich wohl erst gar nicht zu reden. Sie sehen selbst, meine lieben Hörer, alle wichtigen Positionen des Dorfes sind von Frauen besetzt. Und dass Bugewitz beim Rat des Kreises ebenso wie beim MTS-Direktor mit Achtung und Anerkennung genannt wird, nun, das spricht eben für die tüchtigen Frauen um Anneliese Bartelt und, auch das sei mir gestattet an dieser Stelle zu unterstreichen, das spricht auch dafür, dass wir völlig richtig daran taten, den Frauen die ihnen heute gesetzlich garantierten Rechte einzuräumen. Ich weiß zum Beispiel, dass hunderte Bürgermeister in ihrem behäbigen Winterschlaf noch gar nicht daran denken, ihren Dorfperspektivplan bis 1960 auszuarbeiten, obwohl sie wissen, dass es sich mit solchen errechneten Argumenten in der Hand viel leichter für die sozialistische Umgestaltung diskutieren lässt und obwohl ihnen bekannt ist, dass in wenigen Tagen die Frühjahrsbestellung wieder alle Zeit und Kraft beansprucht. Die Gemeindevertreter von Bugewitz haben sich deshalb bei Zeiten daran gemacht. Sie planen, rechnen, diskutieren und vergleichen und Anneliese Bartelt gestattete mir einen Blick durch das Schlüsselloch in die Zukunft ihres Dorfes zu tun. Schon am Ortseingang beginnt es. Die baufällige Brücke wird erneuert. Die Bevölkerung wird in ca. 1000 Arbeitsstunden mithelfen und was von den geplanten 60.000 Mark gespart wird, gibt eine Straßenbeleuchtung und der Weg zum ÖLB wird ordentlich gepflastert. Allerdings soll dann über dem Tor nicht mehr ÖLB, sondern LPG stehen. Das soll durch individuelle Gespräche mit den Landarbeitern und den einsichtigsten Bauern erreicht werden. Und wenn solcher Art die Einwohner des Dorfes glücklicher, das Dorf selbst wohlhabender und wir alle schließlich reicher werden, dann ist das schon ein Grund zum Fröhlichsein und zum Dankbarsein. Dankbar unter anderem auch den tüchtigen Frauen von Bugewitz, die auf dem besten Wege sind, ihren Heimatort in ein sozialistisches Dorf umzuwandeln.
Der Weg liegt zwischen uns und jenen Stunden im Jahre 1910, als Clara Zetkin in Kopenhagen auf dem 2. Internationalen Sozialistischen Frauenkongress den Internationalen Kampftag der Frauen für Gleichberechtigung und Frieden begründete. Revolutionen zerbrachen seitdem die Weltmacht des Kapitals und aus dem kleinen Vortrupp kämpfender Frauen wuchs ein Millionenverband. Clara Zetkin ist am heutigen Tage mitten unter uns. Und wenn wir sie auch selbst nicht mehr sprechen hören können, so wollen wir uns doch ein wenig von ihrer einzigen Nichte, Frau Elisabeth Luft aus Leipzig, erzählen lassen. Viele alte, teils schon vergilbte Fotos, Briefe und Zeitungsausschnitte hat Frau Luft vor uns auf dem Tisch ausgebreitet. Und nun werden die Erinnerungen lebendige Wirklichkeit.
Nein, so war das. Das hier. Ja. Das ist der Vater und das ist die Mutter.
Ach, das ist der Vater.
Und das ist hier der Vater von Clara Zetkin, Gottfried Eisner, geboren am 7. März 1806 in Greifenheim bei Froburg, Kirchschullehrer in Wiederau.
Ja.
Nicht wahr?
Ja.
Mhm. Und das ist die Mutter.
Ja.
Ja. Mhm. Josephine, geborene Vitale.
Ja.
Das war die Tochter des hier. Fachlehrerspitale in Leipzig, das waren meine Großeltern hier, diese beiden. So.
Nun hat sie Clara Zetkin ja durch das ganze Leben praktisch begleitet, Frau Luft.
Ja, natürlich. Wir wohnten damals in der Friedensburg. Das war so um das Jahr, also 89, nicht wahr? Als Clara von Paris kam, nicht? Und natürlich, da wohnte damals meine Tante lange Zeit bei uns.
Das war ja ihr
Kindern.
Das war ja Ihr erster Besuch hier in Leipzig.
Das war Ihr erster Besuch in Leipzig.
Und
von da an ging Ihr erster Schritt, das war der erste Schritt, nicht wahr, zu Ihrer Berühmtheit.
Ja, der erste Schritt war die erste Rede, die Sie hier in Leipzig hielt.
Ja,
dabei hatte sie nun viel Angst und Sie haben das miterlebt.
Ja, und deswegen, wenn Clara Zetkin kam, da war auch die Polizei da. Immer. Und wir hatten peinliche Wohndurchsuchungen. Und später ging Clara nach Stuttgart. Und dann wohnten wir in sogenannten Kuchengarten. Der steht übrigens noch nicht. Und da hieß eines Tages der Hausmeister als Begeisterung für die Clara eine rote Fahne. Natürlich, mein Vater hatte die Schwierigkeiten zu tragen. Und übrigens in unserem Hause, da verkehrten, nicht, wenn Clara da war, Mottler, Bebel, Liebknecht, Wilhelm Liebknecht, nicht kaum, nicht wahr?
Ja.
Und noch andere. Das waren diese geheimen Versammlungen.
Ach so, Ihr Vaterhaus war also so eine Art politischer Treffpunkt.
Ja, nun will ich auch etwas vorsagen. Mein Vater war konsequenter Demokrat.
Ja.
Und seine Schwester konsequente Sozialistin. Die beiden stritten sich natürlich fürchterlich. Immer, immer. Aber sonst waren sie die besten Geschwister, die es jemals gab.
Und hat denn Clara Zetkin auch versucht, ihren Bruder zu beeinflussen?
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja. Natürlich gab es da. Aber dann waren sie sich immer wieder einig. Und zwar, wenn es auf Gespräch über Frieden kam.
Ja, das war der Punkt, wo sie sich nun völlig einig waren.
Da waren sie sich völlig einig.
Und wahrscheinlich auch dann im Kampf gegen den Faschismus.
Ja, aber natürlich.
Welches Verhältnis hatten Sie denn nun zu Clara Zetkin, Frau Luft? Sie war doch nun die große Tante, die man wahrscheinlich sehr verehrt hat.
Große Tante? Ich bin immer dort gewesen. Ich bin viel dort gewesen. Ich bin auch zur Zeit ihrer schwersten, sozusagen, wie sie die schwersten Sorgen hatte. Ich bin da gewesen, wie sie in Karlsruhe war, im Gefängnis, inhaftiert. Ich bin ins Gefängnis gegangen und da habe ich ihr natürlich allerhand gebracht, dass die Verwaltung mich sehen durfte. Und wie sie wieder aus dem Gefängnis gekommen ist, bin ich auch längere Zeit da gewesen.
Clara Zetkin war doch ein sehr gütiger Mensch.
Ja.
So hat man sie doch in Erinnerung.
Ja, temperamentvoll.
Sehr temperamentvoll. Ja. Sie war ja eine hinreißende Rednerin.
Ja.
Das aber wissen wir ja nun nur aus Büchern.
Sie hatte immer Lampenfieber, nicht? Ja.
So, sie hat doch immer Lampenfieber gehabt.
Immer Lampenfieber.
Auch dem bekannten ersten Schritt hier in Leipzig.
Ja. Ich weiß, wenn ich sie in die Versammlung begleitet hatte, da war sie immer nervös. Da sagte sie, geh du mal voran hier, ich komme nach, nicht?
Sie waren doch aber nur noch ein junges Mädchen da.
Ja.
Sie waren also praktisch so etwas wie eine junge Schülerin. Und Clara Zetkin, kann man das sagen?
Sie hat mich zu einer guten Genossin erzogen. Ich bin seit 1912, gehöre ich hier der Sozialistischen Partei an. Das ist 45 Jahre. Das ist eine lange Zeit. In diesen 45 Jahren habe ich viel erlebt.
Das glaube ich gern.
Als Hitler kam, wir saßen da und wurden in der gemeinsten Weise wurden fortgesetzt bei uns Wohnuntersuchungen gemacht. Und es wurde alles weggenommen, alles. Ach, sogar von meinem Vater, der war doch Demokrat, auch diese Sachen holte man nicht weg.
Sie galten also immer als Angehörige Clara Zetkins und mussten auch die Verfolgung mit ausgeschnitten.
Also, das kann ich Ihnen sagen. Wir haben sozusagen die Erbschaft der Clara übernommen.
Sie selbst genießen ja nun heute bei uns viel Ansehen, Frau Luft. Sie wissen ja, Sie sind schon, dürfen wir es verraten, 71 Jahre alt. Und trotzdem noch frisch und munter. Und jeder möchte natürlich die Nichte Clara Zetkins kennenlernen. Und zum Internationalen Frauentag werden Sie wahrscheinlich auch viel unterwegs sein.
Oh, da habe ich schon die Einladung da. Ich kann es Ihnen gleich zeigen.
Vielleicht, Frau Luft, haben Sie in Stellvertretung für Clara Zetkin unseren Frauen noch etwas mit auf den Weg zu geben am heutigen Internationalen Frauentag? Ein paar gute Worte. Clara Zetkin sagte einmal, ich will kämpfen, wo das Leben ist.
Ich will doch kämpfen, wo das Leben ist. Dafür können wir heute von Clara Zetkin noch viel lernen.
Tradition ist es bei uns seit einigen Jahren geworden, die Besten unter uns mit der Clara Zetkin-Medaille auszuzeichnen. Und mit gutem, berechtigtem Stolz tragen heute schon viele bewährte Frauen unserer Republik die kleine Medaille mit dem Porträt Clara Zetkins am Kleid. Auch in diesem Jahre wurde wieder verdienten Arbeiterinnen, Bäuerinnen, Erzieherinnen, Volksvertreterinnen und anderen die hohe Ehre zuteil. Eine von ihnen besuchten wir im Kreise ihrer Kolleginnen, Frau Martha Herrmann, Meisterin in der Leipziger Wollgarnfabrik.
Frau Herrmann, wir haben uns vorhin schon kennengelernt, als Sie das Telegramm des Ministerrates erhielten mit der Einladung nach Berlin. Freuen Sie sich über Ihre Auszeichnung?
Ja, das kann ich mit Worten gar nicht so. Ich bin ein bisschen aufgeregt, jetzt in dem Alter noch.
Ja?
Und das kam mir alles so unverhofft.
Darf ich gleich mal fragen, wie alt Sie sind? Ich habe Sie auf 50, 60 geschätzt.
60 ist ein Unterschied. Nein, ja, 60.
60, ja.
Gewesen, fast, ja.
Seit wann sind Sie eigentlich Meisterin?
Ich hatte nur den Wunsch geäußert, das war 1951. Und der Wunsch ist mir natürlich auch erfüllt worden. Und da bin ich nach Reichenbach, weil ich doch kein Meister war. Ich war doch noch in der Gütekontrolle damals. Und da bin ich dann nach Reichenbach und habe mir meine Meisterprüfung abgelegt. Und ach gut, ich bin sehr stolz sogar auf meinen, muss ich selber sagen.
Ja, Sie waren und damals 56, ja?
55.
55, 56.
Ich war der Älteste. Ja.
Und mit gut bestanden?
Und wo ich wiederkam, wurde ich sofort als Meister eingesetzt.
Ja, Frau Herrmann, wir haben also jetzt mit Ihren Kolleginnen darüber gesprochen, was Sie also fachlich alles geleistet haben. Ihre Kolleginnen freuen sich sehr über die Auszeichnung, die Sie bekommen. Mich interessiert aber nun, ich möchte gern etwas von Ihnen persönlich erfahren. Also Ihr Mann lebt noch, ja? Arbeitet er auch?
Ja, ja. Der ist bei der VW bis 57 jetzt. Nicht bei der VW, vorher 5 Jahre für Justiz, dann war 2 Jahre in der Produktion und dann war er wieder bei der VW.
Ja, und Sie haben 2 Töchter, eine davon lebt im Ausland und
ja.
Eine lebt hier, ja?
Ja, ja, das stimmt.
Und Sie haben auch Enkelchen?
4, 2 Mädchen und 2 Jungs.
Wie alt sind denn die Kleinsten, die Enkelchen?
12, ja. Eine ist 14, geht in die Oberschule und die andere, nur der will beide Matrosen, sagt er, Wasserwille. Und der andere will dann zum Flieger. Und ich bin sehr stolz auf überhaupt, auf meine Kinder, ne? Schwiegersöhne auch und Enkelkinder auch.
Und ich darf Ihnen nur noch im Namen der Redaktion Frauenfunk recht herzlich gratulieren und möchte Ihnen noch persönlich sagen, ich glaube, Ihre Enkelchen, die werden sehr stolz auf die Oma sein, die so viel für ihre Zukunft getan hat. Und die deshalb auch eine so hohe Auszeichnung wie die Clara Zetkin-Medaille bekommen hat. Musik.
Bürgermeisterinnen haben wir ja nun schon des Öfteren kennengelernt. Aber einmal eine wirkliche Oberbürgermeisterin zu sprechen, das ist für uns doch eine seltene Gelegenheit. Und nun sitze ich hier im Rathaus von Dessau, Frau Maria Dank, der Oberbürgermeisterin von Dessau, gegenüber. Frau Dank, wir freuen uns sehr, dass wir Sie gerade heute am Internationalen Frauentag begrüßen können. Und Sie haben ja nun in Hülle und Fülle zu tun, auch an diesem Ehrentag. Aber ein paar Minuten werden Sie uns doch zur Verfügung stellen, nicht wahr? Nun gleich ein bisschen etwas über Ihre Arbeit. Mittendrin stecken Sie und was soll heute noch passieren?
Was heute noch passieren soll, wollen Sie wissen? Nun, das ist ja einfach gesagt. Ich habe heute noch sehr viel Arbeit. Wir haben heute Nachmittag Ausschusssitzung der Nationalen Front und werden dort unser Kampfprogramm beschließen.
Das sind ja nun schon sehr wichtige Probleme, die eigentlich für uns alle stehen, für uns Frauen auch alle. Und Sie, Frau Dank, haben ja nun diesen sehr verantwortungsvollen Posten. Sagen Sie, ich stelle mir das Ganze überhaupt nicht so einfach vor. Wie ist das denn nun, wenn man Oberbürgermeisterin ist von einer ziemlich großen Stadt, wie es das auch doch darstellt?
No, das ist eigentlich einfacher, von meiner Warte aus gesehen. Ich habe ein junges Kollektiv von Mitarbeitern. Also ich stehe nicht alleine. Ich habe eine sehr gute Unterstützung in der Sozialistischen Einheitspartei und ganz besonders in unserem ersten Sekretär, in unserem Genossen Walter Lever. Und Sie wissen, eine solch ehemals ausgebombte Stadt, wie wir sie gerade hier in Dessau sind. Ja, hier gibt es viele Probleme zu lösen, die oftmals auch sehr kompliziert sind.
Und wo man eben nicht alleine dastehen kann und darf. Ja, wie lange sind Sie denn schon Oberbürgermeisterin, Frau Dank?
Nun, ich bin hier seit November 1951. Also schon einige Jahre hier. Ich bin ja keine Dessauerin. Ich bin ehemalige Umsiedlerin aus Ostpreußen. Nun, und ich kann wohl sagen, ich habe mich sehr gut eingelebt hier.
Wie sind Sie denn in diese ganze Arbeit nun hineingewachsen?
Nun, von Anfang muss ich ehrlich sagen, hat mir die Arbeit nicht so gut geschmeckt. Ich komme mal aus der Gewerkschaftsarbeit. In der Gewerkschaft habe ich gelernt, einen guten Kontakt mit den Menschen zu haben. Und diesen guten Kontakt, den ich dort gelernt habe, mit den Menschen zu haben, habe ich nicht nur aufrechterhalten, sondern habe diesen guten Kontakt noch vertieft hier, also praktisch jetzt in meiner Heimatstadt Dessau.
Und es gehört, glaube ich, nicht nur viel Menschenkenntnis dazu, sondern eben auch viel Energie. Ich sage Frau Dank. Und wenn ich Sie so vor mir sitzen sehe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Sie eine recht couragierte Frau sind.
Sie werden lachen. Energie gehört schon dazu. Ja, auch eine Portion Gesundheit und Lebensbejahung gehört ja auch schon dazu. Nebenbei, also ich kann Ihnen ruhig verraten, ich bin nicht verheiratet. Also ich habe natürlich aber hier in meiner Stadt 96.000 Kinder, ja. Wir haben 96.000 Einwohner, ja. Nun, und das sind meine Kinder, ja. Also habe ich einen guten Ersatz dafür.
Und das dürfte wohl auch genug sein. Wie steht es denn mit den Frauen von Dessau? Darf man danach auch mal fragen? Sind Sie mit den Frauen von Dessau zufrieden? Sie haben ja viele Arbeiterinnen hier.
Ja, natürlich. Wir haben 15.000 arbeitende Frauen hier in Dessau. Und es ist auch mein Steckenwert, oft unter den Frauen, besonders auch im Demokratischen Frauenbund. Ich unterstütze dort unsere Funktionärinnen sehr, indem ich auch öffentlich vor den Frauen auftrete. Und ganz besonders unser Steckenpferd hier in Dessau ist ja nun, sehr viel Frauen auch mit in leitende Funktionen zu bringen, ja.
Den Sie wahrscheinlich Vorbild sind.
Natürlich.
Ja, ja. Nun, Frau Dank, wir wollen schließen für heute. Ich glaube, Sie haben es verdient, heute am Internationalen Frauentag ein paar gute Stunden zu verleben und ein bisschen zu feiern. Und das wird wahrscheinlich auch der Fall sein.
Also schönen Dank. Feiern werde ich.
Ja, vielen Dank, Frau Dank. Thank you.
denke doch, meine Hörerinnen, wir haben guten Grund, heute ein wenig zu feiern und auch ein wenig stolz zu sein auf das Vollbrachte. Schauen Sie doch um sich in Ihrem Alltag, in Ihrem engsten Arbeits- und Verwandtenkreis. Überall begegnen Ihnen Frauen, denen wir heute ganz besonders Dank sagen sollen. Dank für Ihren Einsatz am Arbeitsplatz oder im gesellschaftlichen Leben. Dank für die Erziehung unserer Kinder. Oder auch Dank für hervorragende Leistungen im Dienste der Wissenschaft und der Kunst. Wir wissen, dass es für viele Frauen nicht immer leicht war und ist, mit den vielfältigen Aufgaben in Beruf und Familie fertig zu werden. Aber wir wissen auch, dass unser Arbeiter- und Bauernstaat erstmalig in der deutschen Geschichte den Frauen alle Möglichkeiten gab, sich voll und ganz zu entfalten, zu entwickeln und zu vervollkommnen. Was kann es darum Schöneres für uns geben, als diesem, unserem Staat voranzuhelfen mit all unseren Kräften? Ganz gleich, ob an der Werkbank, auf dem Acker, im Labor oder an den Städten der Kunst. Hören Sie noch eine Frau, die ihr Leben der Kunst und dem Sozialismus widmete. Helene Weigel, die uns schon so oft die einfache Frau und Mutter aus dem Volk verkörperte. Sie singt das Lied Lob des Kommunismus.
Was spricht gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht. Du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Köpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrecher. Wir aber wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen.
Internationalen Frauentag denken wir ganz besonders natürlich auch an die Frauen Westdeutschlands. Und Frau Kunze, wir freuen uns ganz besonders, Sie heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Sie feiern ja nun zum ersten Mal den Internationalen Frauentag wohl bei uns hier in der Republik, nicht wahr?
Ja, erstmalig in diesen Jahren ist es uns unmöglich, den Internationalen Frauentag in Westdeutschland überhaupt feiern zu können.
Ach, Sie können ihn überhaupt nicht mehr feiern?
Nein, leider, denn man hat uns jede Möglichkeit genommen, in größeren Kreise eine Feier zu veranstalten, weil man uns im Vorjahr, also 1957, den Demokratischen Frauenbund Deutschlands ohne richterlichen Entscheid aufgelöst hat.
Das klingt ja ungeheuerlich, denn dieser Frauentag hat ja nun eine alte Tradition und er wird ja auch in den kapitalistischen Ländern gefeiert.
Ja, das mag schon möglich sein, aber man nimmt uns trotzdem jede Möglichkeit. Besonders bei uns im Ruhrgebiet nimmt man uns die Möglichkeit. Wir gehören zum Regierungsbezirk Arnsberg und in dem tiefen Ruhrgebiet sitzen die aktivsten Friedenskräfte. Und denen gestattet man wirklich nicht, auch nicht als Frauenmutter zu Frauenmutter zu sprechen.
Man hat Furcht vor ihnen.
Oh ja, ja. Ich denke doch, dass man Furcht hat. Und diese Furcht ist sogar im Moment sehr groß.
Sie sind ja nun schon einige Zeit hier bei uns, Frau Kunze. Welchen Eindruck haben Sie denn nun vom Leben der Frau hier in der Republik?
Nun, ich habe sehr viel Frauen schon gesprochen. Und ich habe auch gestern eine Veranstaltung besucht in der Kongresshalle. Und dort, auch dort habe ich viele Frauen gesprochen. Sie sehen ein, dass der Kampf bei uns jetzt wieder von Neuem beginnen muss, der Friedenskampf. Und ich denke, wenn wir das eine sehen, wie froh und glücklich die Frauen hier aus den Augen schauen und wir nur ängstlich, ganz ängstlich uns verstecken müssen in unserem Friedenskampf, so ist das doch ein großer Unterschied.
Wie steht es denn nun überhaupt um die Gleichberechtigung der Frau in Westdeutschland?
Ei, ja, die Gleichberechtigung der Frau, das, also ich könnte wohl sagen, in keinem Punkt durchgeführt worden. Im Gesetz steht verankert, im Bundesgesetzbuch steht verankert, dass die Frau gleichberechtigt sein soll. Aber die Gleichberechtigung ist absolut nicht in Durchführung gekommen, so wie es hier in Erscheinung tritt. Hier hat die Frau absolut das Recht, in Erziehungsfragen mitzusprechen. Das hat bei uns nur der Vater. Hier hat die Frau absolut das Recht, auch in familiären Dingen überhaupt mitzubestimmen. Oder im politischen Leben, wollen wir die Sache doch mal offen sehen. Wir können im politischen Leben gar nichts bestellen. Da lässt man uns nicht zu. Aber ich möchte gleichzeitig auch den Grund dazu sagen. Denn wir Frauen und Mütter, ich bin eine Frau, die mit offenen Augen und Ohren durchs Leben geht. Die Frauen und Mütter sind ja 57,5% der Mehrheit der Welt. Da ist uns doch unbedingt die Kraft gegeben, den Frieden zu schaffen. Und gerade weil wir Frauen und Mütter in Westdeutschland auch wachsam sind, hat man Angst für uns.
Und was sagen denn die Frauen Westdeutschlands dazu? Wir hörten von der Frauenbewegung in Hamburg und wir hörten auch von anderen Maßnahmen und Kundgebungen der Frauen in Westdeutschland.
Ja.
Es scheinen doch jetzt schon sehr viele Frauen zu sein, die wahrhaftig für den Frieden eintreten.
Oh ja, da kann ich eine aufklärende Antwort sogar drüber geben. Wir haben ein Schreiben verfasst an die Hamburger Frauenorganisation mit ungefähren Inhalt, dass wir Dortmunder Hausfrauen, der wir erstmal in einer kleinen Zahl sind, uns unbedingt hinter die Resolution stellen, ja? Und das befürworten, dass wir eine atomwaffenfreie Zone haben müssen und vor allen Dingen wir auch keine Abschussbasen dulden. Und dieser Brief ist mit etwas über 40 Unterschriften in dem kleinen Kreise unterschrieben worden, namentlich und auch mit Adressen. Also das ist ein Zeichen, dass schon in einem kleinen Kreise keine Furcht gezeigt wird. Und vor allen Dingen ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass alles jetzt hellhörig und wach wird.
Ihr Frauen der Welt, die ihr täglich euch müht, um eure Familie zu sorgen, ihr, die ihr mit Liebe die Kinder erzieht, ich bitte euch, denkt mit uns ans Morgen. Ihr seid, die im Kriege den Mann verloren, den Bruder oder die Söhne. Ihr seid nicht zum Trauern auserkoren. Helft mit, dass die Welt sich verschöne. Uns lehrt der Geschichte so blutiges Buch, dass die Menschheit erst klug und auch frei ist, nach jenem so grausam strafbaren Versuch, wenn ein Völkermorden vorbei ist. Und hieraus gilt es, die Lehren zu ziehen. Heute gilt es, mit Macht zu verhindern, dass in Warschau, Tokio, Prag und Berlin ein Morden droht euren Kindern. Glaubt nicht, wenn man sagt, die Erde wäre arm und es gäbe für alle kein Brot mehr. Der Arbeiter hat einen kräftigen Arm und die Lüge wiegt nicht ein Lot mehr. Seid euch eurer friedlichen Waffen bewusst, bei eurer Kindererziehung. Denn ihr fröhliches Spielen in Freude und Lust hängt ab von eurer Bemühung. Lernt klug unterscheiden, was Lüge und Wahrheit und wer eure Söhne zum Mord treibt. Erkennet in mutiger Wägung die Klarheit, damit uns das Sterben erspart bleibt. Für eines noch bitte ich euch, schenkt mir Gehör. Sagt lieber gleich heute noch Nein, wenn Faschisten rufen, Volk ans Gewehr, denn das würde der letzte Ruf sein. Und wenn man in dein Land Raketen stellt, die Tod und Verderben bringen, dann dulde es nicht, damit man erhält, worum wir seit Jahren ringen. Wir brauchen den Frieden in jedem Land. Dann kann sich das Leben entfalten. Doch erst, wenn wir alle auf Erden erkannt, wie wir ihn unseren Kindern erhalten.
Die Zahl der Frauen, die Vorbildliches, oft sogar Unvorstellbares vollbracht haben, um nicht nur ihrem Volke, sondern allen Menschen ein freies, schönes Leben in Glück und Frieden schaffen zu helfen, ist heute schon Legion. Jedes Land hat solche Frauen aufzuweisen. Die Begegnung mit einer von ihnen aber wurde uns zum besonderen Erlebnis. Es ist Rada Todorova, eine Vertreterin der bulgarischen Frauenbewegung, die gleichzeitig Kämpferin der bulgarischen Arbeiterklasse ist. Ihr Haar ist weiß geworden im Kampf um ein menschenwürdiges Leben ihres Volkes, aber an Elan, Temperament und Einsatzbereitschaft nimmt sie es noch heute mit jeder jungen Frau auf. Während des internationalen Frauenseminars, das Anfang des Jahres am Bogensee bei Berlin stattfand, hatte ich Gelegenheit, diese wunderbare Frau kennenzulernen, die so herzlich lächeln kann, deren ganze Persönlichkeit so viel Kraft und Zuversicht ausstrahlt. Und keine Frage wurde ihr zu viel, kein Tag zu lang, um nicht Neues in sich aufzunehmen und den Jüngeren aus ihren reichen Erfahrungen starke Impulse für die Arbeit zu vermitteln. Rada Todorova, die heute 55 Jahre alt ist, stammt aus einer Bauernfamilie. Die Eltern mussten es sich vom Munde absparen, um Rada den Besuch des Gymnasiums in Karlovo zu ermöglichen. Gegen alle Verbote der Obrigkeit besuchte Rada schon als Schülerin die marxistischen Zirkel des kommunistischen Jugendverbandes. Mit Handarbeitstaschen bewaffnet zog man heimlich in Schülerwohnungen, um dort marxistische Literatur zu studieren und sich darüber auszutauschen. Rada erinnert sich noch heute sehr deutlich ihres ersten Zirkelnachmittags, als August Bebels Buch »Die Frau und der Sozialismus« heiß diskutiert wurde. Später wurde Rada Lehrerin in ihrem Heimatdorf. Doch schon nach 2 Monaten, als man erfuhr, dass sie Mitglied der Kommunistischen Partei ist, erhielt sie die Entlassungspapiere. Ein Jahr später wurde die Kommunistische Partei Bulgariens überhaupt verboten. Und als man eines Tages einen illegalen Zirkel aufdeckte, warf man mit vielen anderen auch Rada ins Gefängnis. Über alle wurde das Todesurteil verhängt. Doch der zähe und unermüdliche Kampf der internationalen Arbeiterbewegung in Frankreich und Deutschland gegen den weißen Terror in Bulgarien zwang den Zaren, das Urteil in lebenslängliche Zuchthausstrafe umzuwandeln. 7 Jahre, die schönsten ihres Lebens hätten sein können, musste Rada nun abgeschlossen von der Außenwelt verleben. Und dieses schwere Schicksal trug sie mit nur kurzen Unterbrechungen ihr ganzes Leben, bis zum September 1944. In den wenigen haftfreien Monaten, die sie in Plovdiv, der bulgarischen Messestadt, verbrachte, hatte sie großen Einfluss auf die Frauen in den Tabakfabriken, die sich in den Jahren der Okkupation Tag und Nacht für die faschistische Armee plagen mussten. So mancher Ballentabak wurde bald darauf ungenießbar. Und einmal ging plötzlich ein großes Lager in hellen Flammen auf. In den umliegenden Dörfern lehrte sie die Bäuerinnen, wie man Lebensmittel und Vieh vor der Beschlagnahme durch die faschistischen Räuber retten kann. In einem Menschen, der gleich ihr sein ganzes Leben dem Ziele widmete, dem bulgarischen Volk ein Leben in Freiheit zu schaffen, fand Rada ihren Lebensgefährten. Sie heiratete und schenkte einem Sohn das Leben. Seine Erziehung jedoch lag fast immer in den Händen von Freunden, solange die Mutter hinter Gefängnismauern leben musste. Am Vortage der Befreiung Bulgariens am 8. September 1944 wurde Rada aus dem Gefängnis entlassen. Ihren Mann hatten die faschistischen Henker in ihren Konzentrationslagern zu Tode gefoltert. Rada hatte ihn 1942 zum letzten Mal gesehen. Der inzwischen 5 Jahre alt gewordene Sohn erkannte sie nicht mehr, und das zärtliche Mama des Kindes galt nicht ihr, sondern seiner bisherigen Pflegemutter. Ja, es fällt schwer, all diese Dinge wieder in die Erinnerung zurückzurufen, Und die Augen von Rada Todorova wurden ernst dabei. Gleichzeitig aber wehrte sie bescheiden ab und meinte, dass es viele Frauen gäbe, die ähnlich schwere Opfer bringen mussten. Wollen wir froh sein, erklärte sie uns, dass das in den sozialistischen Ländern für immer zur Vergangenheit gehört. Wir wollen aber auch darum kämpfen, dass die Frauen und Mütter aller Völker sich in Frieden am Lachen ihrer Kinder freuen können. Ja, nicht umsonst steht Rada Todorova heute an der Spitze der bulgarischen Frauenorganisation. Die bitteren Lebenserfahrungen haben ihre unverwüstliche Kraft und Zähigkeit, ihren Glauben an die Kraft der vereint kämpfenden Frauen nicht brechen können. Und wenn sie von ihrer Heimat und den bulgarischen Frauen von heute erzählt, dann sprühen ihre dunklen Augen vor Begeisterung und Zuversicht. Und uns bleibt nur übrig, ihr dankbar die Hand zu drücken und ihr gerade heute am Internationalen Frauentag herzliche Kampfesgrüße der deutschen Frauen nach Sofia zu schicken.
Regender Tag hier im Kindergarten am Rossplatz in Leipzig, in den schönen Neubauten am Ring ist jetzt Hochbetrieb und die letzten Vorbereitungen der Kleinen sind im Gange. Man bastelt noch hier ein bisschen und klebt auch noch ein bisschen, denn das soll ja nun alles den Muttis heute an ihrem Ehrentage überreicht werden. Hier haben wir erst einmal ein blaues Geschenk, das ist ein Stück blaues Papier, darauf ist nun ein Täubchen aufgeklebt. Und darunter steht 8. März, Internationaler Frauentag. Das ist ein Geschenk der etwas größeren dieses Kindergartens an die Muttis. Und wer hat denn das nun geklebt? Hinten drauf können wir es lesen, da steht Anita. Ne? Wer ist die Anita? Wo ist sie denn? Ach, die Anita sitzt da, ein kleines Mädchen, ein kleines blondes Mädchen, hat das geklebt für die Mutti. Eigentlich dürfen wir das wohl jetzt noch nicht verraten, nicht? Ne? Hast du das selbst gemacht, Anita?
Ja.
Ja? Was ist das denn?
Friedenstaube.
Die Friedenstaube. Und? Wie soll das denn nun weitergehen? Was willst du der Mutti nun überreichen dann, wenn du nach Hause kommst, heute aus dem Kindergarten?
Ja, schenke das mal der Mutti.
Ja, hoffentlich hat das die Mutti jetzt noch nicht gehört, sonst ist die Überraschung dann weg. Es gibt also, wie gesagt, nicht nur diese Blätter mit den Friedenstauben darauf. Übrigens ist hinten drauf dann noch etwas geschrieben. Liebe Mutti, zum Internationalen Frauentag wünsche ich dir alles Gute, deine Anita. Das hat die Anita nicht selbst geschrieben, sie hat nur ihren Namen darunter gekraxelt. Das Sprüchlein hat die Erzieherin natürlich geschrieben. Und hier wird nun noch etwas ganz anderes gemacht. Das sind die Kleineren, ein kleines Mädchen im blauen Kleid steht hier neben mir. Eine Klebearbeit. Schauen wir doch auch mal da rein. Ja? Das, wie hat das gemacht? Ist das von der Silvia? Das ist von der Silvia, nicht?
Ich bin Christine.
Ach, von der Christine ist das. Mhm. Was ist das denn?
Das sind Blumen.
Blumen sind das. Und nun hast du jedes einzelne Teilchen ausgeschnitten aus buntem Klebepapier und hast das aufgeklebt. Die sehen fast aus wie Mondblumen, nicht? Nun wollen wir nicht allzu lange stören. Hier ist, wie gesagt, Hochbetrieb. Und nun, Frau Katke, wollen Sie ja, soviel ich weiß, in der nächsten Stunde vor zur Straßenbahnhaltestelle gehen und wollen dort mit Ihren Kindern gemeinsam einer Schaffnerin einen kleinen Blumenstrauß wohl überreichen, nicht?
Ja, wir haben eine Mutter, die ist als Schaffnerin auf der Linie 16 beschäftigt und sie wollen wir mit einem Blumenstrauß überraschen. Mhm. Und eine Kindergruppe wird dann zur Poliklinik, zur Kinderpoliklinik gehen und Frau Dr. Hart einen Blumenstrauß überreichen. Und die dritte Gruppe wird ins Trinkcafé gehen und dort den Frauen, die so eifrig in der Küche kochen, einen Strauß überreichen. Und eine vierte Gruppe geht in ein Geschäft und wird an die Verkäuferin an diesem Tag denken.
Da haben wir noch viel vor heute Morgen. Und im Übrigen nehmen die Kleinen dann ihre Geschenke, wenn der Kindergarten hier aus ist, und gehen dann zu ihren Muttis, nicht?
Ja, hoffentlich haben die Mütter nicht allzu viel davon gehört schon.
Ja, ja. Wahrscheinlich haben die Kinder auch nette kleine Gedichte gelernt. Können wir da noch eins hören, vielleicht?
Ja, Christine. Christine, komm mal hier.
Ja, die Christine wird uns noch ein kleines Gedicht ansagen. Heute zum Internationalen Frauentag. Christine.
Mutter, heute sollst du ruhen, dich einmal nicht plagen. Heute ich die Arbeit und brauchst es mir bloß zu sagen. Schau, ich bin gar nicht so klein, kann schon vieles tun. Fertig ist heute Festtag, Mutter, heute sollst du ruhen.
Das hat sie fein gemacht. Vielen Dank, Christine. So, und nun zum Schluss vielleicht noch für alle Mutti zusammen ein kleines Lied von den Kindern des Kindergartens hier am Rossplatz.
Wir können vorab ein Pferd. Die Kinder üben noch eifrig daran, damit es dann bis heute Mittag noch alles klappt.
Und wie heißt das Lied?
Wir singen jetzt noch das Lied von der Friedenstaube.
Also meinen Brief, den Brief deines Mannes. Vorher hast du ihn wahrscheinlich erst einmal verwundert in den Händen hin und her gedreht, so wie du es mit allen Dingen zu tun pflegst, mit denen du einen Augenblick lang nichts Rechtes anzufangen weißt. Warum ich dir schreibe, obwohl ich wie jeden anderen Tag auch am Abend wieder bei dir sein werde? Einfach deshalb, weil mir der Mut fehlt, dir das zu sagen, was ich dir jetzt schreiben möchte. Wenn mir früher einmal jemand gesagt hätte, viel schwerer als die erste Liebeserklärung sei es, seiner eigenen Frau nach 8 oder 10 Jahren Ehe zu sagen, dass man sie liebt, dann hätte ich gelacht. Und doch ist es so, und deshalb schreibe ich dir. Ich glaube, ich habe dir schon sehr lange nicht mehr gesagt, was du für mich bist, was du mir bedeutest. Vielleicht deshalb, weil im Alltag der Ehe vieles so selbstverständlich wird, dass man nicht mehr darüber spricht. Aber heute, gerade heute, weil es dein Feiertag ist, möchte ich es dir wieder einmal sagen. Ich weiß, ich bin absolut kein idealer oder bequemer Ehemann. Wenn ich morgens aufstehe, dann gehöre ich nicht zu den angenehmsten Zeitgenossen. Und ab und zu vergesse ich auch, dass ich versprochen habe, dir zu sagen, ob ich am Abend später komme oder nicht. Du musst mich auch meist daran erinnern, dass wieder einmal Holz gehackt werden muss. Und wenn ich einmal Ärger habe oder mit irgendeinem Problem nicht fertig werde, dann warst du bisher ziemlich oft das Ventil für meine schlechte Laune. Ja, und eigentlich habe ich es auch verstanden, mir den weitaus angenehmeren Teil der Erziehung herauszusuchen, mit den Kindern ins Kino zu gehen oder zum Sport. Nun lächelst du, ein wenig gerührt, ein wenig verzeihend, und in deinem Gesicht ist zu lesen, na, so schlimm sei ich ja nun auch wirklich nicht. In Gedanken sehe ich dein Gesicht mit diesem Lächeln vor mir, das ich so liebe, und ich wünsche mir, du wärest bei mir. Jetzt hätte ich wieder den Mut, dir zu sagen, dass ich dich liebe. Nicht so wie in den ersten Tagen unserer Ehe mit stürmischen Beteuerungen und 1000 Schwüren. Nein, anders, tiefer, inniger. Weil du mir in all diesen Jahren unserer Ehe ein Kamerad geworden bist, ohne den ich mir das Leben nicht mehr vorstellen kann. Was wäre mein Leben ohne dich ohne die Wärme und das Verständnis, das du mir entgegenbringst. Was wäre mein Leben ohne deine Bereitschaft und deinen Willen, es gemeinsam mit mir zu gestalten, inmitten unserer neuen Zeit? Und nicht zu vergessen, mit unseren Kindern, die ja doch ein Stück unserer Liebe und unseres Lebens sind.
Dort wollen wir stehen. Wo es wächst, dort wollen wir es hüten und pflegen. Und wo ihm Gefahr droht, dort wollen wir es verteidigen. Gemeinsam mit allen Frauen der Welt.
Das war die Sendung Ich will dort kämpfen, wo das Leben ist, von der Frauenfunkredaktion des Radio DDR, gesendet am 8. März 1958. Und natürlich ist es durchzogen von sozialistischer Agitation, wie zum Beispiel dem Lied Lob des Kommunismus, das Helene Weigel singt, oder in den Zwischentexten der Moderatorin. Aber erinnern wir uns, wie die Frauen in der Bundesrepublik 1958 lebten. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung durften Frauen kein eigenes Konto haben. Erst 4 Monate später, am 1. Juli 1958, hat sich das mit dem Gleichberechtigungsgesetz geändert. Das war's für heute bei Aus den Archiven. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn Sie ihn weiterempfehlen, liken oder teilen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.